SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich, guten Morgen. Ausgezeichnet, nützlich und ehrlich. Das sind die Adjektive, mit denen US-Präsident Trump und sein russischer Amtskollege Putin ihr 2-Stunden-Telefonat über den Ukraine-Krieg bezeichnet haben. Vor allem das Wort ehrlich spricht dafür, dass es bei diesem Gespräch nicht nur harmonisch zugegangen sein dürfte. Putin kündigt ein Memorandum an, das ein mögliches Friedensabkommen vorbereiten solle. Trump dagegen sagt, der Weg für direkte Verhandlungen sei schon frei. Konkreter wollen die EU-Staaten heute werden. Ihre Verteidigungsminister beraten in Brüssel darüber, wie sie die Ukraine weiter militärisch unterstützen können. Später treffen sich dort auch die Außenminister der EU-Staaten. Sie wollen den Druck auf Russland erhöhen, durch weitere Sanktionen nämlich. Aus Brüssel berichtet Helga Schmidt.
Einfach wird das aber nicht, sagen Diplomaten, weil es nicht mehr viele Handelsverbote gibt, auf die sich alle einigen können. Russisches Uran zum Beispiel wollen einige Osteuropäer und Frankreich weiter importieren. Auch Stahl und Erdgas werden wohl nicht mit Importverboten belegt. Dafür ist keine Einstimmigkeit in Sicht. Die Sanktionen, die heute von den EU-Ministern verabschiedet werden, gelten als der kleinste gemeinsame Nenner, auf den alle sich einigen können. Strafen gegen Russlands Schattenflotte zum Beispiel, mit der russisches Öl nach Europa kommt.
Die Ukraine lehnt es auch nach dem Telefonat von Putin und Trump ab, ihre Truppen aus den von Russland annektierten Gebieten abzuziehen. Wenn Russland das zur Bedingung mache, zeige das, dass Putin keine Waffenruhe und kein Ende des Krieges wolle, sagte der ukrainische Präsident Zelensky. Rebecca Barth mit weiteren Infos.
Der ukrainische Präsident erwägt ein mögliches weiteres Treffen zwischen einer ukrainischen und einer russischen Verhandlungsdelegation. Demnach sollten dann auch Delegationen der USA und europäischer Länder anwesend sein. Im ukrainischen Präsidialamt zeigt man sich enttäuscht darüber, dass der russische Machthaber im Gespräch mit Präsident Trump erneut eine Waffenruhe abgelehnt habe und die USA keine neuen Sanktionen erlassen wollten. Die Ukraine bleibe dennoch verhandlungsbereit und begrüße den Vatikan als möglichen Vermittler.
Frankreich, Großbritannien und Kanada kritisieren Israels Vorgehen im Gaza-Krieg und sprechen wörtlich von einer völlig unverhältnismäßigen Eskalation. Und die drei Staaten sprechen eine Warnung aus. In einer gemeinsamen Erklärung kündigen Präsident Macron sowie die Premierminister Starmer und Carney Sanktionen an, sollte Israel die neue Militäroffensive im Gazastreifen nicht stoppen und sollte es Hilfslieferungen weiter einschränken. Aus Paris berichtet Caroline Diller.
Am Montag waren nach Monaten erste, wenn auch im Umfang sehr begrenzte, Hilfslieferungen in Gaza angekommen. Zugleich hatte Israels Regierungschef Netanyahu angekündigt, die vollständige Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen zu wollen. Macron, Starmer und Carney verurteilen das Attentat vom 7. Oktober und unterstreichen Israels Recht, seine Bevölkerung gegen Terror zu schützen. Diese Eskalation ist aber vollkommen unverhältnismäßig, heißt es wörtlich in der Stellungnahme. Angesichts des, Zitat, ungeheuerlichen Vorgehens der israelischen Regierung werde man nicht tatenlos zusehen.
Der israelische Ministerpräsident Netanyahu weist die Warnungen Frankreichs, Großbritanniens und Kanadas zurück. Er bezeichnet mögliche Sanktionen gegen sein Land als eine riesige Belohnung für die Hamas. Sie würden die Terroristen zu weiteren Gräueltaten einladen, so der israelische Regierungschef. Auch die Außenminister von Deutschland und rund 20 weiteren Geberländern hatten Israel in einem gemeinsamen Appell aufgefordert, deutlich mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu erlauben. Die EU plant ein neues elektronisches Einreisesystem, um irreguläre Migration besser kontrollieren zu können. Vertreter des Europaparlaments und der Mitgliedstaaten haben sich darauf geeinigt, so steht's in einer Mitteilung. Danach soll das System automatisch erfassen, welche Nicht-EU-Bürger ein- oder ausreisen, mithilfe von biometrischen Daten wie Fingerabdrücken und Gesichtsbildern. Wann dieses Projekt startet, steht noch nicht fest. Nach dem Angriff auf mindestens 5 Menschen in Bielefeld in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Nach WDR-Informationen wurde der 35-jährige Syrer im nordrhein-westfälischen Heiligenhaus gefasst. David Rühl berichtet.
Vorher hatte es mehrere Einsätze der Polizei gegeben, auch in Velbert, wo Verwandte des Verdächtigen wohnen. Der könnte sich nach WDR-Informationen kurz vor der Tat am Sonntagmorgen radikalisiert und sich für die Terrororganisation IS interessiert haben. Die Polizei wollte das aber nicht kommentieren, auch nicht, ob sie von einem Anschlag ausgeht. Bei dem Angriff vor einer Bar in Bielefeld waren 5 Menschen verletzt worden, 4 davon schwer. Sie schweben inzwischen aber nicht mehr in Lebensgefahr.
Die deutschen Eishockeymänner haben bei der WM auch das Vorrundenspiel gegen Titelverteidiger Tschechien verloren mit 0:5. Es war die 3. Niederlage in Folge. Heute Abend zum Abschluss der Vorrunde spielen die Deutschen um den Einzug ins Viertelfinale und zwar gegen Co-Gastgeber Dänemark. Stürmer Dominik Kahun sagt:
Es wird ein sehr, sehr harter Kampf. Die Fans werden sie nach vorne pushen. Sie hatten jetzt auch 2 Tage frei und deswegen wird es ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Und wie ich gesagt habe, deswegen müssen wir uns gut regenerieren.
Um in die Runde der besten 8 einzuziehen, müssen die deutschen Männer gegen die derzeit punktgleichen Dänen gewinnen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Teils Sonne, teils Wolken. 19 bis 25 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Mit Karte zahlen, ja, das geht bei uns leider nicht. Wir nehmen nur Bargeld. Das hören oder lesen Kunden auch im Jahr 2025 immer wieder in Bäckereien, Kiosken und auch in vielen Restaurants. Warum eigentlich? Das ist das Thema in unserer SWR aktuell Serie in dieser Woche. Bargeld hat vor allem für die Unehrlichen unter den Kaufleuten und Gastwirten einen Riesenvorteil, denn es hinterlässt im Gegensatz zur Kartenzahlung keine Spuren. Also könnte man, wenn man das wollte, leichter Steuern hinterziehen. Die 3 Parteien, die die neue Bundesregierung bilden, wollen das eindämmen und haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, jedes Geschäft und jedes Restaurant soll ab einem gewissen Umsatz künftig mindestens eine bargeldlose Zahlungsform anbieten müssen. Darüber habe ich mit Florian Köbler gesprochen. Er ist Vorsitzender der Deutschen Steuergewerkschaft. Sie haben eine grobe Vorstellung davon, wie viel Schaden dem Staat, also uns Bürgern, entsteht, weil Kaufleute und Gastwirte mit ihren Bareinnahmen tricksen. Wie viel Geld ist das?
Wir sprechen insgesamt von 15 bis 20 Milliarden direkten Betrug. Umsatzsteuer, Ertragssteuern, aber auch die Gewerbesteuer, die hier hinterzogen werden. Aber das Ganze hat Folgewirkungen, indem beispielsweise das Personal dann auch noch schwarz bezahlt wird, also mit Bargeld bezahlt wird. Und so gehen beim Personal dann nochmals Steuern verloren, nämlich die Lohnsteuer, die gesetzlichen Sozialabgaben. Und am Ende gibt es bei uns auch Fälle, die in der Steuerfahndung aufgetaucht sind, wo die Beschäftigten dann zum Teil auch im Bürgergeld waren. Der gesamte Schaden dürfte sich auf 50 bis 70 Milliarden Euro belaufen.
Es gibt ja kaum Umfragen über Betrügereien, kann ich mir nicht vorstellen. Wie kommen diese Zahlen zustande?
Zum einen gibt es sogenannte Dunkelfeldstudien, die namhafte Institute, EY, PwC, hier auch mal gemacht haben. Aber es gibt vor allen Dingen natürlich auch Hochrechnungen aufgrund von Erfahrungswerten. Wir machen immer wieder Kassennachschauen, wir machen Betriebsprüfungen in diesem Sektor, Klammer auf, nicht genug, Klammer zu. Und jetzt weiß man, wie hier ungefähr die Quote ist, wie betrogen wird. Und so kann man hier Hochrechnungen aufstellen. Und der Bundesrechnungshof kommt dann eben in seinen allerjüngsten Bericht, der vor wenigen Tagen erst erschienen ist, auf 15 bis 20 Milliarden direkte Hinterziehung und dann eben auch diese von mir genannten 50 bis 70 Milliarden.
Wenn ich mal das obere Ende nehme, 70 Milliarden, das ist so viel, wie das Verkehrsministerium und das Forschungsministerium zusammen pro Jahr ausgeben. Wieso lässt sich der Staat so viel Geld bisher entgehen?
Das ist jetzt auch wirklich der Ansatz im Koalitionsvertrag, dass sich die neue Regierung dazu bekannt hat, null Toleranz gegenüber Finanzkriminalität. Es sind immense Summen, die hier auf der Straße liegen, die der Staat eigentlich nur reinholen müsste. Ich denke hier insbesondere auch immer an das Sondervermögen für Infrastrukturmaßnahmen, das ja jährlich um die 50 Milliarden laufen soll. Man könnte das super leicht finanzieren für die Zukunft von Deutschland.
Reicht das denn aus, was CDU, CSU und SPD da vereinbart haben?
Ich glaube, es ist ein guter und sehr, sehr wichtiger erster Schritt, nämlich diesen Dreiklang anzubieten. Also zum einen die allgemeine Registrierkassenpflicht, also das heißt, das Thema offene Ladenkasse soll zumindest für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 100.000 Euro beseitigt werden. Also das heißt, hier die Verpflichtung, eine Registrierkasse zu betreiben. Zum anderen dann eben für die gleichen Unternehmen mit mehr als 100.000 Euro die Akzeptanzmöglichkeiten einer digitalen Zahlung Und auf der anderen Seite natürlich das Thema Kontrollen. Nicht mehr so stark der Fokus auf Arbeitnehmer- und Rentnerveranlagungen. Hier soll eben digitalisiert werden und das frei werdende Personal soll eben dann ganz aktiv gegen Finanzkriminalität eingesetzt werden. Und ich glaube, das ist ein wichtiger, das ist ein guter Schritt, weil eben die ehrlichen Bürgerinnen und Bürger, die ehrlichen Unternehmen, und davon gibt es mit Abstand am meisten, eben diesen Betrug in einigen Bereichen mitfinanzieren. Das kann so nicht weitergehen.
Kann ich, bis das alles in Kraft ist, als Kunde jetzt schon irgendwie verhindern, dass der Händler oder Wirt trotz Barzahlung meine Rechnung vor der Steuer versteckt?
Also mein Tipp ist hier immer, möglichst nach einem Beleg fragen, einem Bon, und dann eben auch prüfen, ob die sogenannte TSE drauf ist. Also das ist ein relativ langer Code, bestehend aus Zahlen und Buchstaben. Und wenn das alles passt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Umsatz wirklich steuergerecht in der Kasse ist, sehr, sehr hoch.
Florian Köbler, Vorsitzender der Deutschen Steuergewerkschaft. Morgen schauen wir uns in unserer Serie Bar oder mit Karte genauer an, welchen technischen Aufwand Pizzabäcker, Buchhändler oder Autoreparateure betreiben müssen, damit wir dort ohne Bargeld bezahlen können.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Es geht um Spionage und um Sabotage, denn beides wird den drei Männern vorgeworfen, gegen die heute ein Prozess am Oberlandesgericht München beginnt. Auftraggeber soll der russische Geheimdienst sein. Im Mittelpunkt der Anklage steht Dieter S., der im April 2024 in der Nähe von Bayreuth festgenommen wurde. Daniel Knopp berichtet.
Laut Anklage war der Deutschrusse Dieter S. bereit, in Deutschland Sprengstoff- und Brandanschläge auf Industriestandorte sowie Militäreinrichtungen zu verüben. Die Ziele der Anschläge sollen Dieter S. und seine Komplizen mit Drohnen ausspioniert haben. So zum Beispiel die Militärflughäfen Neuburg an der Donau oder Manching. Den Anklägern zufolge wären diese Anschläge auf deutsche Militäreinrichtungen damals die ersten konkreten Anschlagspläne gewesen, um deutsche Militärhilfen in die Ukraine zu unterbinden.
Bundesinnenminister Dobrindt und der Präsident des Bundeskriminalamts Münch stellen heute die neuesten Zahlen zu politisch motivierten Straftaten vor. Zum Beispiel geht es dabei um Volksverhetzung, Angriffe auf Politiker und antisemitische Hasskriminalität. Philipp Eckstein berichtet.
Es ist wahrscheinlich, dass sie erneut einen Anstieg politisch motivierter Straftaten vermelden werden. Darauf deuten Zahlen aus mehreren Bundesländern hin. Sie zeigen einen Anstieg der Fälle, vor allem im Deliktbereich Rechtsextremismus. 2023 hatte die Polizei rund 60.000 politisch motivierte Straftaten registriert. Das war damals ein neuer Höchstwert. In den vergangenen Jahren hatten Bundesinnenminister verschiedener Parteien bei der Vorstellung der Zahlen betont, dass vom Rechtsextremismus die größte extremistische Gefahr für die innere Sicherheit ausgeht.
Welche Lehren zieht die Welt aus Corona und wie können die Staaten sich besser auf die Bekämpfung einer neuen Pandemie vorbereiten? Darum geht es beim Pandemieabkommen, das die Weltgesundheitsversammlung, das höchste Entscheidungsgremium der Weltgesundheitsorganisation WHO, heute beschließen will. Die Verhandlungen haben über 3 Jahre gedauert. Aus Genf, SWR-Korrespondentin Katrin Hondl.
Der Pandemievertrag soll künftig Chaos wie bei Corona verhindern und zum Beispiel dafür sorgen, dass reiche Länder nicht noch einmal tonnenweise Impfstoffe horten, während ärmere Länder leer ausgehen. Zentral ist außerdem ein schneller internationaler Austausch zwischen Ländern und der Pharmaindustrie, wenn irgendwo ein neuer Krankheitserreger auftaucht, damit möglichst schnell Medikamente oder Impfstoffe entwickelt werden können. Es sei wichtig, dass nicht jedes Land für sich handelt, sagte Gesundheitsministerin Nina Warken in Genf. Auch für Deutschland sei es gut, wenn man es gemeinsam schaffe, mögliche Pandemien rechtzeitig zu erkennen und gemeinsam einzudämmen. WHO-Generaldirektor Tedros nannte die bevorstehende Verabschiedung des Pandemieabkommens einen wahrhaft historischen Moment.
Niedersachsen bekommt einen neuen Ministerpräsidenten, denn nach 12 Jahren gibt Stefan Weil heute das Amt ab. Sein Nachfolger soll der bisherige Wirtschaftsminister Olaf Lies werden. Am Mittag stellt er sich im Landtag zur Wahl. Aus Hannover berichtet Torben Hildebrandt.
Olaf Lies galt schon lange als Kronprinz in Niedersachsen, als Ministerpräsident in der Warteschleife. Der 58-Jährige sitzt seit 2013 als Minister am Kabinettstisch. Wirtschaft, erneuerbare Energien, Bauen, das waren bisher Lies' Themen. Sein Stil, offen und ausgleichend. Um ins Amt zu kommen, muss Olaf Lies heute im Landtag gewählt werden. Dafür reicht die rot-grüne Mehrheit aus. Mit einer Überraschung wie bei der Kanzlerwahl in Berlin rechnet in Hannover niemand. Mit Weil verabschiedet sich einer der dienstältesten Ministerpräsidenten Deutschlands von der politischen Bühne. Der 66-Jährige war vor allem als Krisenmanager gefragt, etwa im VW-Dieselskandal, bei der Flüchtlingsbewegung und in der Corona-Pandemie.
Schriftliche Abschlussprüfung, das steht heute für viele Schülerinnen und Schüler auf dem Programm. Laut dem baden-württembergischen Kultusministerium beginnen für über 73.000 Schüler an Real-, Werkreal- und Hauptschulen heute die Prüfung. Den Anfang machen die Deutschprüfungen, übermorgen ist Englisch dran und am Montag dann Mathe. Kultusministerin Schopper sagte, sie drücke allen Schülerinnen und Schülern die Daumen. Finanzminister Klingbeil reist am Nachmittag zum G7-Treffen mit seinen Amtskollegen in Kanada. Zentrales Thema der Gespräche dürfte die US-amerikanische Zollpolitik sein. Die Erwartungen der Wirtschaft an das Treffen sind hoch, berichtet SWR-Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Volker Dreyer, Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer, hofft auf einen ersten Schritt der Annäherung im Zollstreit mit den USA. Es gehe auch darum, abzuklopfen, ob alle weiterhin hinter globalen, fairen und verlässlichen Handelsregeln stehen, sagte Dreyer dem ARD-Hauptstadtstudio. Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer rät, bei dem Treffen neue Handelspartnerschaften zu vertiefen und den USA zu zeigen, wenn ihr nicht mitspielt, spielen wir mit den anderen. Zu den G7-Staaten gehören auch Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada und Japan. Sie sind ebenfalls von neuen US-Zöllen betroffen. Für die EU gilt der erhöhte Zollsatz von 25%, bislang für Stahl, Aluminium und Automobilprodukte.
Finanzminister Klingbeil ist also im Ausland unterwegs, seine Ministerinnen und Ministerkollegen ebenfalls und natürlich auch der Boss, Kanzler Merz. Beim Bundespräsidenten steht dagegen heute eine weitere sogenannte Ortszeit auf dem Programm. Gedanken dazu von SWR Berlin-Korrespondentin Efi Seibert.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Was haben Rottweil, Völklingen, Senftenberg, Neustrelitz und weitere 11 Orte in Deutschland gemeinsam? Sie waren mal Amtssitz des Bundespräsidenten. Zwar nur für ein paar Tage, aber immerhin, Frank-Walter Steinmeier und sein ganzer Tross richten sich im Ort ein und bleiben 2-3 Tage, um sich ein Bild von der Region und ihren Bewohnern zu machen. Quer durch die Bundesrepublik ist Steinmeier mit dieser sogenannten Ortszeit unterwegs. Alle paar Monate zieht er mal kurzfristig um, dann wird die Standarte auf Schloss Bellevue eingezogen und der Bundespräsident ist vor Ort. Das einzige Bundesland, das er mit seiner Ortszeit noch nicht besucht hat, ist Rheinland-Pfalz. Vielleicht ist da die Welt so in Ordnung, dass der Bundespräsident sich nicht kümmern muss. Oder er hat die Rheinland-Pfälzer einfach nicht so auf dem Radar. Auf jeden Fall fährt er auch heute nicht nach Rheinland-Pfalz. Dafür war er 2-mal in Sachsen-Anhalt und heute reist er zum 2. Mal nach Sachsen, nach Delitzsch. Anscheinend gibt es da mehr zu besprechen. Denn Ziel dieser Reisen ist auch, die Demokratie zu stärken, mit Unzufriedenen zu reden und zu erfahren, wo es brennt. In Rheinland-Pfalz offenbar nirgendwo.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.